die Presse.
100 Tage. So lange werde es dauern, bis er, Trump, Frieden zwischen Russland und der Ukraine herbeiführen werde. Das hieß es vor Amtsantritt des aktuellen US-Präsidenten. Genau 100 Tage ist Donald Trump diesen Dienstag im Amt. Vom Frieden in der Ukraine sind wir weit entfernt. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was wichtig ist. Mit Jutta Sommerbauer aus dem Auslandsressort der Presse habe ich darüber gesprochen, wie Russland die Ukraine aktuell militärisch unter Druck setzt, wie sehr sich die USA in Russland verschätzt haben und was passieren könnte, wenn Trump sich jetzt aus dem Verhandlungsprozess zurückzieht. Hallo Jutta.
Hallo Christine.
Jutta, es ist eine ereignisreiche Zeit für die Ukraine gerade. Du bist gerade erst von dort nach Österreich zurückgekehrt, warst die letzten Tage in Kramatorsk, ganz nahe der Front, unterwegs, unter anderem während Russland die Ukraine massiv angegriffen hat. Wie hast du denn diese Tage vor Ort erlebt?
Ja, also wenn Russland in Kiew verheerende Raketenanschläge anrichtet, dann wird das sozusagen international wahrgenommen. Dann kann sich auch Moskau sicher sein, dass die Welt davon erfährt. Im Donbass, wo ich war, eben in Frontnähe, findet das, was wir in Kiew gesehen haben vor ein paar Tagen, täglich statt. Also da fallen täglich Fliegerbomben, Gleitbomben, Raketen auf die Städte, die dort sind. Und ja, dort gibt es täglich Todesopfer, vielleicht nicht immer gleich 10 auf einmal, so wie das da in der Hauptstadt der Fall war, aber doch jeden Tag mehrere. Und das ist halt etwas, was eigentlich so unter der Aufmerksamkeitsschwelle passiert und was aber dort wirklich so zum Alltag gehört. Das heißt, was bedeutet das, wenn man vor Ort ist in Kramatorsk? Bedeutet das, dass es eigentlich ständig Luftalarm gibt und dass eben auch mehrmals täglich Bomben einschlagen und man das auch hört? In meinem Fall, ich war 4 Tage dort, war das glücklicherweise nicht allzu nah, aber es ist etwas, was halt ständig passiert und wo man auch versucht, selber natürlich Vorkehrungen zu treffen. Also es gibt diverse Telegram-Kanäle, die da warnen vor diesen Einschlägen und man versucht das halt selbst so gut es geht zu monitoren und sich dann eben auch in Sicherheit zu bringen. Aber es ist schon eine sehr angespannte Lage, ja, im unmittelbaren Gefechtsgebiet.
Die internationale Aufmerksamkeit, die du schon erwähnt hast, haben diese Angriffe vor allem deswegen bekommen, weil ja gleichzeitig sich die USA eigentlich bemüht, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Was steckt denn für eine Strategie dahinter, solche Angriffe zu fliegen, währenddessen eigentlich auf anderen Kanälen verhandelt werden sollte?
Naja, also ich denke, das sind natürlich jetzt keine zufälligen Angriffe. Russland sendet damit auch eine Botschaft. Es gibt damit zu verstehen, dass es eben gewillt ist, seinen Krieg mit Härte weiterzuführen. Also es handelt sich dabei natürlich auch um einen Einschüchterungs- und Erpressungsversuch. Man will die Ukraine da zum Aufgeben, zum Einlenken zwingen. Und gerade was den Luftkrieg betrifft, oder ich würde eher sagen diesen Terror aus der Luft, ist es eine Dimension, wo eben des Krieges, in der Russland der Ukraine viel überlegen ist, also wo es eben auch solche Punkte da ausspielen kann.
Gleichzeitig hat der Kreml jetzt ganz aktuell eine befristete Feuerpause in den Tagen vom 8. bis zum 11. Mai vorgeschlagen. Ein Angebot, das sowohl von den USA als auch von der Ukraine als unzureichend kritisiert worden ist. Was wäre denn ein akzeptabler Rahmen für eine Waffenruhe?
Also ich meine, bei den Vorschlägen von Wladimir Putin muss man, glaube ich, wirklich hinzufügen, dass es ist tatsächlich eine unilateral erklärte Feuerpause. Also er hat sich da vorher mit niemandem abgesprochen darüber. Es ist sozusagen etwas, was er als Feldherr bestimmt, ja, und wo die anderen jetzt dann zustimmen können oder nicht. Und natürlich gibt es dann, wenn er so etwas macht, auch in Kiew einen gewissen Druck, dem doch zuzustimmen, weil wenn man das nicht macht, dann riskiert man womöglich auch die Schelte Trumps, der dann sagt, naja, aber Russland hat das doch vorgeschlagen, macht doch da bitte mit und so. Solche einseitigen Vorschläge ohne jegliche Absprache sind natürlich auch problematisch, weil das auch wie so ein Mini-Ultimatum ist.
Binnen 100 Tage wollte Trump Frieden in der Ukraine herbeiführen, etwas, das aktuell überhaupt nicht in Reichweite ist. Wie sehr stehen die USA jetzt unter Druck, da zu liefern?
Ich würde sagen, dass Trump schon unter Druck steht. Er hat ja eigentlich gesagt, er will den Krieg in kürzester Zeit lösen. Jetzt sind 100 Tage um und der Krieg geht noch immer genauso weiter wie vorher, wenn nicht schlimmer. Also eben, was auch genau diese Luftschläge betrifft, dann wahrscheinlich sogar schlimmer. Ja, man hat bisher einige so Vorschläge ausprobiert. Die sind, um es kurz zu fassen, eigentlich am russischen Unwillen bisher gescheitert. Also einerseits diese 30-tägige Waffenruhe, wo der Kreml gesagt hat, na, da müssen noch Nuancen, also Einzelheiten besprochen werden. Dann das Moratorium von Anschlägen auf Energieinfrastruktur ist ausgelaufen. Diese Schwarzmeer-Waffenruhe ist nie in Kraft getreten. Ich denke, im Kreml weiß man halt ganz gut, dass Putin das Kriegsende sehr will und man ist sozusagen da, man versucht da einfach so für das kleinste Entgegenkommen, also maximale Zugeständnisse vom Gegner, also von der Ukraine in diesem Fall, sozusagen zu fordern. Und eben, was ich schon kurz erwähnt habe, eben bei dieser 30-tägigen Waffenruhe, wenn der Kreml da eben von diesen Nuancen, von diesen Einzelheiten bespricht, die es noch zu klären gäbe, da meint man ja zum Beispiel nichts weniger als einen Stopp von Waffenlieferungen in der Zeit. Also das ist auch etwas, wo sich die Ukraine, denke ich, schwer tun würde, dazu zu stimmen. Und wenn es aber sozusagen geht um die Idee einer bedingungslosen Waffenruhe ohne Vorbedingungen, dann hat da eben Russland bisher blockiert. Das heißt, ja, Russland spielt auf Zeit, Russland möchte möglichst viel sozusagen herausholen für die kleinsten Schritte, die man bereit ist zu gehen. Und ich denke auch, dass es jetzt aus der Sicht des Kreml sollte sich dann Trump doch lossagen von dem ganzen Prozess und dann sagen, nein, also das hat zwischen diesen beiden Streithähnen sozusagen kann ich nicht vermitteln und will ich nicht mehr vermitteln. Ich habe alles versucht und es geht nicht mehr. Sollte das eintreten, dieses Szenario, ist das nicht einmal das Schlechteste für den Kreml, weil dann sozusagen er seinen Krieg einfach so weiterführen kann wie bisher.
Jetzt schaut es so aus, als ob die USA diesen Verhandlungsprozess irgendwie gar nicht so recht im Griff hätten. Hat man sich da in Russland einfach verschätzt?
Naja, Trump hat einfach eine andere Strategie gewählt als sein Vorgänger. Er will sich ja da auch, und das betont er ja auch immer, auch abheben sozusagen von der Biden-Regierung, die seiner Meinung nach diesen Krieg viel zu lange sozusagen ja verzögert hat oder verlängert hat. Und man hat halt von Anfang an einen sehr soften sozusagen Weg gewählt. Man wollte Russland, also man wollte dem Kreml schmeicheln, man wollte ihn sozusagen ködern auch mit gewissen ja Freundlichkeiten oder auch mit gewissen Dingen, die man in Aussicht stellt. Und man hat eigentlich von Anfang an ja so die Trümpfe sozusagen aus der Hand gegeben, also gesagt, Ukraine, es wird keinen NATO-Beitritt geben, die bisher verlorenen Gebiete werden nicht zurückerobert, wir wollen den Krieg einfrieren. Ja, wenn man versucht, mit dem Kreml so zu brechen, denke ich, dann kommt halt die Message auch an bei Putin, okay, da kann ich vielleicht sogar noch mehr holen. Und ja, also jetzt sind wir in so einer Situation, wo man nicht genau weiß, wie es wirklich weitergehen wird. Also kann sozusagen, ja, kann Trump da jetzt doch wieder beide Seiten engagieren in diesem Prozess? Kann er auf Russland doch mehr Druck oder ist er gewillt, auf Russland doch mehr Druck auszuüben, als er das bis jetzt gemacht hat? Nämlich also gar nicht. Genau. Oder ja, lässt er das fallen, weil eigentlich für ihn nicht mehr so viel politische Dividende rausschaut?
Den Krieg da einfrieren, wo er gerade steht, das würde auch implizieren, dass die Halbinsel Krim seit 2014 illegalerweise von Russland besetzt an Russland geht, nicht mehr zur Ukraine gehören würde, zumindest in der Anerkennung der USA.
Genau, also das ist eins der Details, die man so aus Medien erfahren hat, ja, was dieser Friedensplan enthalten könnte. Wobei ich denke, das ist halt jetzt auch ein Vorschlag, den das Team Trump gemacht hat. Das ist natürlich eine der roten Linien der Ukraine. Also wir wissen nicht, ob die Ukraine bereit sein wird, das zu akzeptieren. Zelensky hat eigentlich klar gemacht, dass Kiew nicht bereit ist, das zu akzeptieren. Und umgekehrt möchte ich nur sagen, das ist natürlich etwas, was den Kreml freuen würde, weil es bedeutet internationale Anerkennung, es bedeutet eigentlich das Aus von völkerrechtlichen Prinzipien, es bedeutet auch, dass dann andere Staaten daherkommen könnten und eben auch diese Anerkennung vollziehen. Das wäre natürlich schon ein ziemlicher PR-Sieg für Wladimir Putin. Gleichzeitig wäre so ein Einfrieren der Frontlinie eigentlich etwas, das unter den russischen Forderungen also zurückbleibt. Und man muss natürlich auch sagen, dass sich Russland noch mehr wünscht als das. Ja, es geht hier nicht einfach um Territorien, sondern es geht eigentlich um die Unterwerfung der Ukraine, um die politische Kontrolle der Ukraine. Das ist ja auch das, was der Kreml mit diesen Schlagworten Demilitarisierung und Entnazifizierung meint. Und das ist natürlich schon noch etwas, was man so als Maximalforderung setzt. Und etwas, das, glaube ich, Trump gar nicht so auf dem Radar hat. Also mein Eindruck ist, er geht wirklich wie so ein Immobilienhändler an diese Sache. Er und auch bei Witkoff merkt man das ja auch ganz stark. Also bei dem Nahostbeauftragten, der jetzt eben auch mit Moskau spricht und auch teilweise sehr empfänglich ist für die Signale, die der Kreml da sendet. Also da gibt es, glaube ich, so dieses Verständnis, wir machen jetzt einfach diesen Deal über Territorien. Ja, die Seite kriegt dieses Territorium, die andere Seite kriegt jenes Territorium und dann sollten doch alle ganz zufrieden sein. Aber ich glaube, damit verkennt man auch so das strategische Denken des Kreml und dass da eben in ja, so politisch-militärischer Weise noch viel mehr also dahinter steht, eben das, was ich vorher skizziert habe. Und die Frage ist auch irgendwie, ob ja, Trumps Team das erkennt und welche Schlüsse es daraus zieht und also ob es auch Schlüsse daraus zieht.
Trump legt ja selber auch so einen imperialen Anspruch mancherorts an den Tag, deswegen ist das nicht überraschend, dass ihm das zuspricht, dieser Zugang. Wie beobachtet man jetzt diesen Verhandlungsprozess von ukrainischer Seite aus? Man hat da irgendwie keine Wahl, als sich zu fügen, als mitzumachen.
Ja, also gut, es ist so, wie gesagt, das eine habe ich ja schon skizziert. Krim ist sicher, die Anerkennung ist sicher eine rote Linie, dass man jetzt auf, ja, also in sozusagen mittelfristig diese Territorien nicht zurückerobern kann. Ich glaube, das weiß man, darüber spricht man natürlich nicht gerne. Aber die besetzten Gebiete, also Krim und auch die anderen besetzten Gebiete im Südosten, dass man die jetzt nicht in der Lage ist, militärisch zurückzuerobern, also schon gar nicht unter einem Präsidenten Trump, aber auch bisher war natürlich dafür die internationale Militärhilfe zu gering. Darüber ist man sich im Klaren und ich denke, mit so einem sozusagen unklaren oder ungelösten Status wird man wohl leben können müssen. Ja, was für die Ukraine wichtig ist bei einem zukünftigen Deal, bei einem zukünftigen Abkommen, ist natürlich die Frage der Sicherheitsgarantien, die Frage der, ja, eben auch Verteidigungsfähigkeit des Landes. Also einfach, dass man in einer Art und Weise geschützt ist, dass für Russland ein künftiger Angriff unattraktiv ist. Da gibt es die Schwierigkeit gegenwärtig, dass man da noch überhaupt nicht weiß, wo Washington steht, wozu Washington da auch bereit ist, auch wozu Europa bereit ist. Es gab ja große Ankündigungen von Großbritannien und Frankreich, die sogenannte Koalition der Willigen. Aber ja, wie weit diese Bereitschaft dann tatsächlich geht, vor allem auch, falls Washington ausfällt, ja, die dürfte nicht sehr groß sein. Das heißt, hier gibt es einfach noch sehr, sehr viele Fragezeichen, was so eine künftige, ja, Friedensordnung betrifft. Wir sind von dem noch sehr, sehr weit entfernt, leider, wenn es nicht einmal zu einem, ja, mal mehrtägigen Waffenstillstand kommen kann.
Schauen wir nochmal zurück in die Ukraine. Wie werden denn diese Verhandlungen auf dem internationalen Parkett dort wahrgenommen? Ist dieses diplomatische Hin und Her dort überhaupt Teil des Alltags? Wird das laufend rezipiert?
Also in der Frontstadt Kramatorsk, wo ich letzte Woche war, wird das eigentlich nicht im Detail aufgenommen. Also ich habe da mit mehreren Menschen gesprochen und meine Gesprächspartner haben keine große Hoffnung ausgedrückt, dass sie an ein baldiges Ende des Krieges glauben. Sie haben betont, dass eben Russland hier tagtäglich sie bombardiert und dass man da jetzt auch zumindest jetzt noch keinen positiven Impact merkt von diesem Gesprächsprozess. Ja, sie sind auch sehr skeptisch oder die Mehrheit war sehr skeptisch, was den US-Präsidenten Trump und seine Initiative betrifft, weil man natürlich auch merkt, dass da jeden Tag irgendwie neue Botschaften gesendet werden und man sich darauf sicher nicht verlassen kann. Und ich denke, die Menschen dort, die jetzt seit mehr als 3 Jahren wirklich den Krieg tagtäglich miterleben, die haben natürlich auch schon ein bisschen abgeschaltet, was diese ganzen News betrifft. Die verfolgen das nicht so wie wir, nicht jede einzelne Äußerung und stellen sich dann die Frage, was bedeutet das für mich? Weil für sie ist eigentlich ja eine ähnliche leidvolle Situation jeden Tag. Und man versucht da eher so seinem Alltag nachzugehen, so gut es halt geht. so Alltagsroutinen und Rituale geben natürlich auch Halt. Und das ist viel wichtiger als irgendwelche Nachrichten aus Washington.
Jutta, vielen lieben Dank.
Gerne.
Ja, ob die USA unter Donald Trump in Zukunft Sanktionen gegen Russland verstärken und Waffenlieferungen an die Ukraine wieder zusagen werden oder andererseits Donald Trump aufhört, sich als Gesprächsvermittler zu inszenieren und einzubringen, das weisen vielleicht die nächsten 100 Tage seiner Amtszeit. In Kramatorsk, da wächst jedenfalls mit dem fortschreitenden Krieg vor allem eins: die Angst, dass die eigene Stadt zerstört werde, dass das eigene Zuhause verloren geht. Für heute sagen meine Kollegin Jutta Sommerbauer und ich, Christine Meyerhofer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Freitag gibt es dann hier wieder eine weitere Folge unserer Geschichte-Sonderreihe anlässlich 80 Jahre Republik. Machen Sie es gut.